Ein Mann hat die Passion Christi, diesen Film von Mel Gibson, gesehen und er war so beeindruckt davon, dass er mit seiner ganzen Familie nach Israel gereist ist, um diese Orte zu besuchen, wo Jesus gelebt hat und wo Jesus gestorben ist. Und er reist mit der ganzen Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, seinen Eltern, den Schwiegereltern, reisen sie durch Israel. Auf dieser Reise stirbt seine Schwiegermutter. Und der Bestatter in Tel Aviv erklärt ihm, sie könnten den Leichnam um 10.000 Euro nach Deutschland überführen oder sie könnten die Schwiegermutter um 500 Euro in Tel Aviv bestatten. Der Mann antwortet ohne zu überlegen, sie wird überführt. Der Bestatter sagt, sind Sie sich sicher? Das ist ein verdammt hoher Preis. Wir könnten ganz sicher auch eine würdevolle Beerdigung hier in Tel Aviv organisieren. Daraufhin antwortet der Mann, hören Sie, vor 2000 Jahren wurde hier ein Mann beerdigt, der ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und das Risiko will ich nicht eingehen. Fies, gell? Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Josef von Arimathea Jesus begraben hat. Lasst uns noch mal lesen, ab Vers 55. Da ist es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm, das heißt mit Jesus aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Zur jüdischen Bestattungstradition hat es gehört, dass die Leichname einbalsamiert wurden. Die Frauen haben dieses Balsam, diese Salben offensichtlich vorbereitet, aber sie konnten wegen dem Sabbat es nicht mehr tun, hatten nicht genug Zeit, um Jesus zu salben. Und wie ihr wisst, haben die Juden geruht am Sabbat. Und dann lesen wir im Kapitel 24, im Vers 1, an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Also nach dem Sabbat, am ersten Tag der Woche, Sonntagmorgens, ganz in der Früh, so früh wie möglich, machen sich die Frauen auf, um den Leichnam Jesu fertig einzubalsamieren. Vers 2. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Also wir lesen hier, sie waren in Verlegenheit, die Frauen, darüber, dass der Stein von dem Grab weggerollt war. Sie haben nicht erwartet, dass der Stein weggewälzt war. Die Frauen haben nicht erwartet, dass das Grab leer war. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass die Frauen sich auf dem Weg zum Grab unterhalten haben, wer ihnen wohl den Stein wegwälzen würde. Hat 1 bis 2 Tonnen gewogen, so ein Grabstein, der ein Grab verschlossen hat, so eine Gruft verschlossen hat. Und das war die Sorge der Frauen, wer wird uns diesen Stein wegrollen? Und so sind die Frauen hier in Verlegenheit. Sie wissen nicht, was abgeht. Wer hat diesen Stein weggewälzt? Wer hat den Leib weggetragen? Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass diese Leichentücher, in die Jesus eingewickelt war, noch immer dagelegen sind, so wie ein Kokon, so wie Jesus eingewickelt war, lagen diese Tücher noch da, aber Jesus war nicht da. Ist alles super seltsam. Aber die Frauen, erstens, die Frauen wussten sicher, dass Jesus tot war. Die Frauen waren Zeugnis seiner Kreuzigung. Sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie haben gehört, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. Und als er gebetet hat, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und sie haben gesehen, wie dann sein Haupt runtergefallen ist und wie er gestorben ist. Und sie haben beobachtet, wie ein Soldat, um ganz sicher zu gehen, dass Jesus wirklich tot ist, einen Speer durch sein Herz gebohrt hat und dass da Blut und Wasser herauskam, was ein Zeichen ist, dass Jesus schon vorher tot war. Zweitens, die Frauen waren auch Augenzeugen von dem Begräbnis Jesu. Sie haben beobachtet, wie Jesus in die Gruft gelegt worden ist. Wahrscheinlich, nehme ich an, haben sie auch mitgeholfen, diesen starren, kalten Leib von Jesus einzuwickeln in diese Tücher und vorzubereiten auf sein Begräbnis. Und dann drittens, jetzt sind wir am nächsten Tag, die Frauen sind auch Zeugen davon, dass die Gruft Jesu leer war. Das Grab ist leer. Das haben sogar die Gegner von Jesus bezeugt. Und die hätten das Christentum ein für alle Mal stoppen können, wenn sie den Leichnam von Jesus hätten präsentieren können. Und das hätten die gemacht, wenn sie gekonnt hätten. Sowohl die Juden als auch die Römer hätten die Nachfolger Jesu ein für alle Mal zum Schweigen bringen können, diese Botschaft von der Auferstehung. Als die Frauen in die Gruft hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht, und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie bei der Waschmittelwerbung, wo die Leute mit den weißen T-Shirts, hey, guck mal hier im Vergleich zu dem anderen. Dieses Wort strahlend wird aus dem griechischen Wort für Blitz abgeleitet. Das ist hier gemein. Diese Männer, die Kleidung dieser Männer, die hat wie Blitze gestrahlt. Die Frauen waren geblendet. Im Vers 23 sehen wir, dass die Frauen diese Männer sofort als Engel wahrgenommen haben. Und das erklärt ihre Reaktion. Im Vers 5, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht er den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Was sucht er den Lebendigen unter den Toten? Aktuelles Wort, was sucht er den Lebendigen unter den Toten, unter den Philosophen, den Religionsgründern, den Propheten, den großen Lehrern? Viele Menschen wollen Jesus als einen von ihnen sehen. Viele Theologen oder Christen studieren das Leben Jesu und das, was er gesagt hat, literarisch, theologisch, philosophisch vielleicht. Sie studieren die Bibel wie jedes andere Buch. Und auch wir können in Gefahr laufen, das zu tun. Wir treffen uns zweimal in der Woche, um Gottes Wort zu studieren, und das kann zu so einer rein intellektuellen Übung werden. Doch es geht viel mehr als um ein Anhäufen von Bibelwissen. Es geht um eine Verabredung mit einer lebendigen Person, eigentlich. Darum geht's. Wollt ihr wissen, was der Unterschied ist zwischen Jesus und allen anderen Religionsgründern und Philosophen? Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Ron Hubbard, der Scientology gegründet hat, der ist tot, Jesus lebt. Aristoteles ist tot, Nietzsche ist tot, Karl Marx ist tot, Jesus lebt. Das ist der Unterschied. Wir folgen nicht den Lehren von irgendeinem toten Propheten oder einem toten Philosophen nach. Nee, wir folgen einem lebendigen, auferstandenen Herrn, der gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, persönlich gegenwärtig. Wir sind fähig, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir haben nicht nur eine gute Lehre oder gute Ratschläge oder eine gute Lebensphilosophie von Jesus bekommen. Nee, wir haben ihn, wir haben diese Person, die uns hilft und uns stärkt, das, was er gelehrt hat, auch umzusetzen und auszuleben. Ich meine, es ist schön und gut, wenn wir gute Lehre haben, gute Worte haben. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Vergib denen, die dir Böses antun. Aber die Wahrheit ist, aus dir selbst, aus eigener Kraft, ist es unmöglich, das umzusetzen, oder? Aber Jesus sagt, ich lebe. Ich möchte in dir wohnen. Ich möchte in dir, durch dich, meine Worte erfüllen. Es ist eine Beziehung. Es ist eine Partnerschaft. Nicht eine gesetzliche Religiosität. Mach das bewusst, dass Jesus hier ist. Er ist persönlich gegenwärtig. Es macht einen Unterschied, wenn wir beten oder ihn anbeten oder Gottes Wort studieren. Er ist da, er lebt. Die Engel fragen, was sucht er den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Aha, das stimmt. Das hat Jesus gesagt. Der Engel verkündigt, Jesus ist nicht hier, Jesus ist auferstanden. Aber wir wollen unser Glaubensleben nicht nur auf unseren Erfahrungen aufbauen, sondern auf Gottes Wort. Dass wir es prüfen, an Gottes Wort. Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, der hatte eine Erfahrung mit dem Engel. Der Engel Moroni ist ihm erschienen und hat ihm eine Privatoffenbarung gegeben, die über die Bibel hinausgeht. Das war kein Engel von Gott. Vielleicht ein gefallener Engel, der sich getan hat als ein Engel des Lichts. Das, was er gelehrt hat, fällt unter das, was uns Paulus im 1. Timotheusbrief sagt, Lehren von Dämonen. Also eine übernatürliche Erscheinung allein langt uns nicht. Seht die Frauen hier, die hatten das Wort des Engels, aber die hatten auch das Wort von Jesus, Gottes Wort. Und es stimmte überein. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat. Stimmt mit Gottes Wort überein. Und die Frauen glaubten. Sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen Allen. Die Elf sind die 12 Apostel minus Judas. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Also werden mit Namen genannt. Hey, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht hin. Die und die und die waren es, da könnt ihr nachfragen. Persönlich, das war überprüfbar. Sie haben geglaubt und sie gingen hin und haben es den Aposteln weitererzählt. Lebendiger Glaube ist immer praktisch. Lebendiger Glaube ist immer aktiv. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Dass Jesus auferstanden ist? Dass Jesus lebt? Glaubst du, dass Jesus rettet? Dass Jesus ewiges Leben gibt? Hast du ihn erlebt? Okay, dann bezeug's anderen. Geh hin und erzähl anderen davon. Kennst du Leute, die Jesus nicht kennen? Die verloren sind in ihren Sünden und entfremdet von Gott und auf dem Weg in die Hölle? Die müssen die gute Nachricht hören. Die müssen von Jesus hören. Wir dürfen das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, nicht selbstsüchtig für uns behalten. Irgendwie aus Bequemlichkeit oder aus Menschenfurcht. Das Evangelium ist eine Bringschuld, nicht eine Hohlschuld. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Macht sie zu meinen Jüngern, hat Jesus gesagt. Stell dir vor, dass alle auf diesem Planeten eine tödliche Krankheit haben. Alle sind betroffen. Absolut tödlich. Alle sind betroffen. Deine Familie, deine Verwandten, deine Freunde, deine Kollegen. Und du hast die Medizin, die diese Krankheit heilen kann. Was wirst du machen? Wirst du sie für dich behalten? Sag, ich erzähle niemandem weiter. Oder wirst du es weiter sagen? Das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, ist die Medizin, um die Beziehung mit Gott zu heilen, die die Sünde zerstört hat. Hey, wir haben die beste Nachricht der Welt. Und die Menschen sind so offen. Die Menschen sind so hungrig. Seid mutig, von Jesus zu erzählen. Ich hatte auf dem Flug nach Amerika vor 3 Wochen dieses wunderbare Erlebnis, eine himmlische Verabredung. Ich wurde versetzt im Flugzeug und dann saß ich neben einer Frau aus Indien, aus Nordindien, Punjab, hier dieser Staat an der Grenze zu Pakistan. Und ich habe ein Buch gelesen über Bibelinterpretation, das Alte Testament und das Neue Testament. Und sie saß da, las ein Buch über die Geschichte der Sikh-Religion. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und es ist so wunderbar, so eine himmlische Verabredung. Hat sich herausgestellt, die Frau ist Soziologieprofessorin. Ich habe Soziologie studiert. Wir hatten sofort Thema, gemeinsam miteinander zu reden. Wir haben diese Bücher gelesen. Ich habe ihr viel Fragen gestellt über ihre Religion und wie sie Gott erlebt und hat sie Gemeinschaft mit Gott, wie spricht Gott zu ihr, wie kann sie Gemeinschaft mit Gott haben. Und sie hat mir viele Fragen gestellt. Sie hatte eigentlich keine Ahnung, die hat das Evangelium noch nie gehört. Die hat gedacht, das Alte Testament ist für die Katholiken und das Neue Testament für die Protestanten. Und ich konnte von Jesus erzählen. Und ich konnte mit ihr drüber reden, über diesen Unterschied zwischen Religion, wo Menschen versuchen, sich irgendwie zu Gott hinzuarbeiten, und zwischen dem, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus lebt. Und dass er unsere Schuld, meine, deine persönliche Schuld, auf sich genommen hat und dieses Trennende weggenommen hat, was uns von Gott trennt. Dass er der Weg zu Gott ist. Und ich konnte ihr Zeugnis geben und erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Wie er mir Frieden geschenkt hat und mich verändert hat von aufbrausenden, zornigen jungen Mann und mir wirklich Frieden geschenkt hat. Und sie hat gesagt, ja, ich brauche das auch. Ich sehne mich nach Frieden. Oh, ich sehne mich danach, verändert zu werden. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir beten will. Und sie hat gesagt, ja, sie möchte Jesus annehmen. Und ich habe sicherheitshalber nochmal nachgefragt und gesagt, hey, das bedeutet, dass du dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen von dir selbst weg auf Jesus allein setzt. Und das bedeutet, dass Jesus der Herr sein will in deinem Leben. Und wenn du in eine Richtung gehst und Jesus sagt, hey, halt, das gefällt mir nicht, geh in die Richtung, bist du bereit umzukehren, bist du bereit, ihm nachzufolgen. Habe alles nochmal gecheckt und sie hat gesagt, ja, ja, ich will das. Und dann haben wir gebetet, da im Flugzeug. Es war wunderbar. Und ich habe gesehen diese Veränderung in ihr. Sie gesagt hat, oh, wow, das fühlt sich so toll an. Vergebung zu haben, frei zu sein von dieser Schuld, die Menschen beladen. Das ist so wunderbar. Und Gott hat himmlische Verabredungen für jeden Einzelnen von euch. Und von uns. Menschen laufen herum, sind beladen von Schuld, wissen nicht, was der Sinn des Lebens ist, verlaufen sich in ihrem Leben und sind so hungrig, Gott zu kennen. Wir Christen haben ein völlig falsches Bild, dass wir oft denken, oh, die Leute wollen nicht hören und die Leute sind nicht offen für das Evangelium, das ist Quatsch. Wir glauben das nur, weil wir das nicht erfahren, weil wir keine Schritte im Glauben machen, weil wir unseren Mund nicht aufmachen. Fang an, über Jesus zu reden und du wirst merken, wie offen Leute sind. Leute haben einen Hunger nach echter Beziehung mit Gott, nach echter Vergebung. Und Jesus ist der Einzige, der uns das bringen kann. Weil nur er für unsere Schuld bezahlt hat. Weil nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zum Gott, dem Vater, außer durch ihn. Leute sind nicht interessiert an Religiosität, an der neuen Philosophie, aber Leute sind hungrig nach Beziehung mit Gott. Macht Schritte im Glauben, seid mutig. Und ihr werdet Wunder erleben. Gott hat himmlische Verabredungen für euch. Gott will euch gebrauchen. Die Frauen hatten das Zeugnis des Engels. Die Frauen hatten die Worte Jesu. Sie haben geglaubt, was Jesus gesagt hat. Sie haben nicht gesagt, oh, ich glaube nur das, was ich sehe. Nee, sie haben Gottes Wort geglaubt. Und dann haben sie es verkündigt. Und dann später sind sie persönlich dem auferstandenen Jesus wirklich leibhaftig begegnet. So wie die 11 Apostel und Paulus und über 500 weitere Männer. Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus tot war, dass Jesus begraben wurde, dass das Grab leer ist und dass Jesus wieder lebendig ist. Viele sind ihm begegnet, haben ihn gesehen, haben mit ihm geredet, haben ihn berührt. Die Auferstehung ist eine der bestbezeugten Tatsachen in der Geschichte. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann brauchst du auch nicht an Julius Caesar glauben, dass er gelebt hat. Oder an Kolumbus und die Entdeckung Amerikas. Oder an Napoleon und die Französische Revolution. Hey, wir haben über 500 Augenzeugen, die Jesus begegnet sind, dem auferstandenen Jesus. Wir haben hier in der Bibel 4 schriftliche Berichte in den Evangelien davon. Und wir haben in der Bibel viele weitere Briefe, die sich beziehen auf die Auferstehung und es erwähnen. Wir haben auch außerbiblische Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel den jüdischen Historiker Josephus, die die Auferstehung oder zumindest den Glauben an die Auferstehung der ersten Jünger bezeugen. Josephus schreibt in seinen jüdischen Altertümern: Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Das ist das Zeugnis von einem jüdischen Geschichtsschreiber. Kein Christ, von denen die Jesus abgelehnt haben eigentlich. Aber er bezeugt die Auferstehung, dass da Menschen zu seiner Zeit waren, die behauptet haben, dem lebendigen Jesus begegnet zu sein und die gewillt waren zu sterben für diese Behauptung. So real war das für sie. Die Gemeinde Jesu bezeugt die Auferstehung seit über 2000 Jahren, dass Jesus lebt. Die meisten von uns sind Jesus persönlich begegnet. Nicht leibhaftig in seinem Leib, aber wir sind ihm persönlich begegnet. Und er hat unser Leben verändert. Ich weiß, ich kann bezeugen, Jesus hat mein Leben verändert. Also stell dir vor, sag mal, ein Autounfall oder vielleicht besser noch ein Banküberfall. Eine Bank wird überfallen, der Verbrecher wird geschnappt und dann gibt es hier vor Gericht oder bei der Polizei diese Gegenüberstellung, wo auf der einen Seite die Zeugen sind und auf der anderen Seite steht eine Reihe von Männern und der Zeuge wird gefragt, wer von denen war es. Und der erste Zeuge wird reingerufen und er sagt, ja, der Typ war das, der mit dem komischen Bart. Zweite Zeuge wird reingerufen, wer war's? Ja, der mit dem komischen Bart. Dritte Zeuge wird reingerufen, der vierte, der 50., der 100., der 500., alle stimmen überein und sagen, ja, er war's. wir haben ihn gesehen. Hier, der Fall ist erledigt, oder? Es gibt keinen Zweifel. Der war es. Und genauso ist es mit der Auferstehung von Jesus. Zu sagen, ich glaube nicht, dass es passiert ist, das gilt nicht. Es gibt zu viele Zeugen, die bezeugen, dass sie Jesus begegnet sind. Es gilt auch nicht zu sagen, dass die Zeugen, die Jesus begegnet sind, nicht die Wahrheit sagen. Dass sie nicht zuverlässig sind. Simon Greenleaf, der war Professor für Recht an der Uni Harvard und ein Experte für Beweisführung und Zeugenbefragung, er hat einen Test entwickelt oder Testfragen, die feststellen, ob ein Zeuge zuverlässig ist oder nicht. Und die erste Frage, die er hat, und dieser Simon Greenleaf hat diese Fragen auf die Evangelien angewandt, Berichte über Jesus. Erste Frage, sind die Zeugen ehrlich? Halten sie das, was sie bezeugen, gesehen zu haben, halten sie das wirklich für wahr? Das trifft ganz sicher auf die Evangelisten zu. Die waren bereit dafür zu sterben. Meisten von ihnen sind dafür gestorben. Und keiner ist bereit, für eine Lüge zu sterben. Vielleicht, wenn er überzeugt ist, dass die Lüge die Wahrheit ist. Aber nicht, wenn sie selber die Lüge erfunden haben und wissen, dass es nicht wahr ist. Erste Test ist, halten sie das wirklich für wahr, was sie bezeugen? Absolut, die Evangelisten waren bereit, ihr Leben zu geben. Für ihr Bekenntnis. Sind die Zeugen ehrlich? Wissen die Evangeliumschreiber waren sehr ehrlich. Die haben sogar über ihr eigenes Versagen, über ihren eigenen Unglauben geschrieben. Das ist ehrlich. Die haben nichts geschönt zu ihrem Vorteil. Es war nicht fabriziert irgendwie, was sie hier geschrieben haben. Zum Beispiel hier in unserer Stelle heute Morgen haben wir gelesen, dass der Engel den Frauen erschienen ist zuerst. Der Evangelist Lukas berichtet uns das. Wenn diese Geschichte erfunden wäre, dann hätten die nie und nimmer die Frauen einbezogen. Weil in der damaligen Gesellschaft hat das Zeugnis von Frauen nichts gegolten. Vor Gericht hat Zeugnis einer Frau nichts gegolten. Wenn wir weiterlesen hier im Vers 11, die Apostel haben den Frauen nicht geglaubt. Da lesen wir, ihre Rede erschien ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Also die Zeugen hier waren ehrlich. Das ist der erste Test. Zweite Frage ist, hat der Zeuge die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die Wahrheit zu erzählen? Haben die dieses Ereignis, was sie bezeugen, wirklich beobachtet? Und das trifft auf die Evangelisten zu. Die haben mit Jesus gelebt. Und zumindest Johannes, der Apostel Johannes, war unterm Kreuz. Petrus war beim Verhör mit dabei, wissen wir. Johannes und Petrus waren am leeren Grab. Alle der Apostel sind Jesus, dem auferstandenen Jesus, persönlich begegnet, leibhaftig begegnet. Manche Leute sagen, ja, wir können den Evangelisten nicht glauben, weil die waren ja Nachfolger von Jesus. Ja, na und, das ist eigentlich kein Nachteil, es ist ein Vorteil. Das macht die zuverlässiger. Die waren dabei, die berichten aus erster Hand. Ich meine, wir sagen das nicht über die römischen Geschichtsschreiber, oh, wir können das nicht annehmen, was die schreiben, weil die waren Römer. Die waren dabei. Oder über unsere modernen Geschichtsschreiber, wenn sie über unsere eigene Geschichte schreiben. Dritte Frage ist, gibt es genug Zeugen? Und stimmen diese Zeugen überein? Hier die Evangelisten, 4 Zeugen, das ist okay, vor jedem Gericht, oder? Und es gibt genug Unterschiede in den Berichten, in der Form und in dem Stil, um zu zeigen, dass sich die nicht vorher irgendwie abgesprochen haben. Aber es gibt trotzdem eine Übereinstimmung die zeigt, dass alle dasselbe Ereignis berichten. Vierter Test, den der Simon Greenleaf aufgestellt hat, ist die Frage, stimmt das Zeugnis mit unserer Erfahrung überein? Nun, die nicht an übernatürliche Dinge oder an Wunder glauben, würden sagen, nein. Aber viele andere, meistens von uns, hoffe ich, würden sagen, ja, das stimmt mit unserer Erfahrung überein. Wir haben Jesus erfahren, den lebendigen, den auferstandenen Jesus. Und es ist nicht etwas total Abgehobenes, was die Evangelisten berichten, oder? Ich meine, es ist übernatürlich, aber es ist nicht völlig kompliziert oder nicht nachprüfbar. Die Fakten sind sehr leicht erkennbar für jeden Beobachter. Zum Beispiel, wenn Jesus geheilt war. Der Typ war gelähmt. Leute konnten beobachten, der kann nicht laufen. Der sitzt schon jahrelang da gelähmt herum. Jesus heilt ihn und er springt und tanzt und bezeugt, dass Jesus ihn geheilt hat. Du kannst sagen, okay, mir fällt es schwer, an Heilung zu glauben, aber die Fakten selber sind nicht schwer festzustellen, oder? Ich habe den Typen gesehen, der konnte nicht laufen, das ist eindeutig, das ist klar, ist von den Ärzten bezeugt, ganze Vermögen ausgegeben, um geheilt zu werden, nichts hat funktioniert, dann kommt Jesus daher, heilt ihn und er springt herum. Ist nicht schwer, oder? Das ist kein kompliziertes Faktum, das festzustellen. Genauso ist es mit der Auferstehung. Jesus war tot. Ist nicht schwer, das festzustellen. War offensichtlich für alle, die die Kreuzigung mit beobachtet haben. Und dann, das zweite Faktum ist, Jesus lebt. Ist zwar abgefahren, ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, ich habe gesehen, Jesus war tot und dann plötzlich begegnet er mir. Ist nicht schwierig, oder? Das ist eigentlich recht einfach, die Sachlage nachzuprüfen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn die Fakten uns auf ein Wunder hinweisen, soll das eigentlich okay sein. Dann sollte man das nicht wegen irgendeiner vorgefertigten Meinung ablehnen. Also die Fragen hier, sind die Zeugen ehrlich? Haben sie die Fähigkeit, die Wahrheit zu erzählen? Gibt es genug Zeugen? Stimmen die Zeugen überein? Stimmt das Zeugnis mit unserer Erfahrung überein? Die fünfte und letzte Frage ist, passt das Zeugnis zu den Fakten und den Umständen seiner Zeit? Passt es in das Umfeld, was Leute gesehen haben? Wenn jemand erzählt, ich habe den Planeten Pandora gesehen, ist nicht besonders glaubwürdig, oder? Das passt nicht in die Fakten unserer Zeit, außer dass es einen Kinofilm drüber gibt. Aber wir wissen von Lukas, das Evangelium, was wir hier studieren, dass Lukas einer der genauesten Historiker in der ganzen Geschichte war. In seinem Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, die er geschrieben hat, nennt er 3 Kaiser beim Namen, 7 Statthalter und Hohepriester, 32 Länder, 54 Städte, 9 Inseln und alles ohne Fehler. Archäologie, Geschichtsforschung hat das alles bestätigt. Das, was Lukas hier beschreibt, das stimmt. Diese Personen hat es wirklich gegeben, diese Orte hat es wirklich gegeben. Also er ist vertrauenswürdig. Wir können ihm auch vertrauen, wenn er uns über das Leben Jesu berichtet. Der Schluss von Simon Greenleaf, nachdem er seinen Test, den er auch im Gericht angewendet hat, auf die Evangelisten angewendet hat, sein Schluss ist, er sagt, nach Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, gibt es mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Das sind die Fakten. Vielleicht sagst du, ich glaube nicht dran, weil ich glaube nicht, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Oder ich glaube nicht dran, weil das passt nicht in mein Weltbild. ein auferstandener Jesus. Schön und gut, aber die Fakten sprechen gegen dich. Und der einzig vernünftige Ansatz, wenn die Fakten gegen das sprechen, was du glaubst, ist, dass du deine Theorie änderst. Wär irrational, gegen die Fakten an deiner Anschauung festzuhalten. Du kannst es natürlich tun, aber dann lebst du eigentlich irrational und weltfremd. Die Auferstehung ist eine gut belegte historische Tatsache. Die Auferstehung ist auch absolut wesentlich für den christlichen Glauben. Leute, ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Seht hier im Vers 7. Jesus sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus musste gekreuzigt werden für unsere Schuld, damit wir frei davon sein können. Dieses stellvertretende Opfer Jesu für uns. Er hat am Kreuz unsere Rechnung mit Gott bezahlt. Er hat unsere Schulden bezahlt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und dann zweitens, Jesus sagt, er muss auferstehen am dritten Tag. Jesus hat viele abgefahrene Dinge gesagt. Er hat viele radikale Dinge für sich selbst beansprucht. Zum Beispiel, er hat gesagt, ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Johannes 8. In Johannes 10 hat er gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und dann weiter hat er dort gesagt, ich und der Vater sind eins. Jesus hat für sich beansprucht, Gott zu sein. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Das ist ein radikaler Anspruch. Wenn ich mich hier hinstellen würde und sage, Leute, ich, der Günther, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg zu Gott. Das ist ziemlich lächerlich, ne? Deswegen lacht ihr auch. Es war radikal, was Jesus beansprucht hat. In Johannes 11 hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Radikal. Radikale Ansprüche. Und dann sind die Leiter Israels zu Jesus gekommen und haben zu ihm gesagt, Jesus, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wir wollen ein Zeichen sehen, dass du beweist, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Und in Matthäus 12, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, kein Zeichen wird euch gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also hier ein Bild aus dem Alten Testament, aus ihrer Geschichte. Jesus sagt, ich gebe euch kein Zeichen, das euch beweist, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Das ist am dritten Tag, werde ich auferstehen von den Toten. Und das ist ein passendes Zeichen, oder? Für jemanden, der behauptet, die Auferstehung zu sein und das Leben zu sein. Der behauptet, Gott zu sein. Weil Auferstehung ist menschlich gesehen völlig unmöglich. Der Apostel Paulus, der das Christentum auslöschen wollte und der dabei selber dem auferstandenen Jesus begegnet ist, dort auf der Straße nach Damaskus, und der von einem Verfolger der Gemeinde zu einem Apostel der Gemeinde geworden ist, er erklärt uns die Bedeutung der Auferstehung für unser Leben im 1. Korintherbrief. Vielleicht schlagt ihr das mit mir auf, 1. Korinther 15. Lasst uns ab Vers 17 lesen. Sagt uns, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, das heißt gestorben sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Also die Auferstehung beweist uns erstens, dass Jesus der ist, der er behauptet hat zu sein, nämlich Gott, der Messias, der Sohn Gottes, unser Retter, unser Richter. Aber zweitens, die Auferstehung zeigt uns auch, dass Gott das stellvertretende Opfer Jesu für uns angenommen hat. Dass wir Vergebung für unsere Sünden haben können, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Paulus sagt uns hier, wenn Jesus nicht auferweckt ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann gibt es keine Vergebung. Drittens, die Auferstehung Jesu gibt uns auch Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden. Lest weiter im Vers 20, 1. Korinther 15. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also weil Jesus auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung auf eine Auferstehung und ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und dann das vierte Punkt, die Auferstehung gibt uns Perspektive, Sinn, ein Ziel für unser Leben hier und jetzt. Vers 58, 1. Korinther, Kapitel 15. Schlussfolgerung von dem Ganzen. Paulus sagt, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Werdet auferstehen, ihr könnt euch Schätze im Himmel sammeln, ihr werdet belohnt werden für alles, was ihr für Jesus tut in dieser Welt. Und vielleicht als letzter Punkt, fünfte oder sechste Punkt hier, die Auferstehung gibt uns Anteil an Jesu Leben und gibt uns eine wunderbare Beziehung mit ihm. Der auferstandene Jesus will in unserem Herzen wohnen, durch den Heiligen Geist. Und das ist einzigartig, ist das Besondere am Christentum, Gemeinschaft zu haben mit dem auferstandenen Herrn. Also Jesus musste gekreuzigt werden und er musste auferstehen. Ohne dem gibt es kein Christentum. In Johannes Kapitel 3 lernen wir von der dritten Sache, die passieren muss, diesmal mit uns. Da heißt es, wir müssen von neuem geboren werden, wenn wir Gemeinschaft mit Gott erleben wollen. Wir müssen eine geistliche Geburt von Gott her erleben. Und das passiert bei unserer Bekehrung, wenn wir umkehren zu Jesus und uns ihm anvertrauen und ihn persönlich annehmen als unseren Herrn und Retter, persönlich für uns in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die zwei Ereignisse, auf denen unsere Erlösung basiert. Das erste ist vor 2000 Jahren, dass Jesus ein perfektes Leben für uns gelebt hat und stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und das zweite geschichtliche Ereignis ist der Punkt, wo wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich glaube dran, das soll für mich gelten. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir das Ganze vergessen. Dann haben wir nicht mehr als einfach eine weitere Religion. Und das ist wirklich sehr langweilig und uninteressant. Unterschied zu allen Religionen und Weltanschauungen und zu Jesus ist, dass alle anderen Religionen das Nachfolgen einer Lehre eines verstorbenen Propheten ist. Aber Christentum, Jesus, bedeutet Leben in persönlicher Beziehung mit dem auferstandenen Herrn und auferstandenen Retter. Lass uns es persönlich machen. Zurück in Lukas 24, Vers 12. Da lesen wir von Petrus. Vers 11 haben wir gelesen, ihre Reden erschienen den Aposteln wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hinein beugt, sieht er nur die leinenen Tücher liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Petrus wollte für sich selbst herausfinden, ob es stimmt. Und er lief hin und er sah das leere Grab. Und später ist er dem auferstandenen Jesus begegnet. Wenn irgendwer hier ist, der ein Problem hat mit der Auferstehung, möchte ich herausfordern, dass du dasselbe Herz hast wie der Petrus. Untersuche es für dich selbst. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Und kehr um zu Jesus und du wirst den auferstandenen Jesus begegnen und erfahren. Und für alle von uns, für die das klar ist, lass uns Beziehung mit Jesus leben. Er ist auferstanden. Er ist hier. Er lebt. Christentum ist keine Religion. Lass uns das nicht zur Religion verkommen oder zu irgendeiner intellektuellen Philosophie oder einfach guten Lehren. Es ist eine Beziehung. Eine Beziehung mit dem auferstandenen Jesus jeden Tag. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns ihn suchen und mit ihm leben. Jeden Tag. Er ist hier. Das macht den Unterschied aus. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du lebst. Wir danken dir, dass du hier unter uns bist. Und Herr, dass du uns begleitest, wenn wir nach Hause gehen. Wenn wir hier bei diesen Türen rausgehen. Dass du ein Gott bist, der in unseren Herzen leben will. Mit dem wir Gemeinschaft haben können. Lebendige, persönliche Gemeinschaft jeden Tag. Ich bitte dich, dass wir uns da ganz neu drauf einlassen. Dass wir dich nicht nur als guten Lehrer behandeln oder als einen Philosophen, sondern dass wir Gemeinschaft mit dir suchen als dem lebendigen Herrn und Retter. Danke, dass du da bist, Jesus. Ich bitte jetzt um deinen Segen, Herr. Segne uns und begleite uns diese Woche. Und zieh uns nahe zu dir. Sprich zu uns, Herr. Lass uns dich sehen. Schenk uns himmlische Verabredungen diese Woche. Lass uns dieses Abenteuer erleben mit dir, dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Gemeinsam durchs Leben zu gehen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.